Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, Info jeden Tag, jeden Werktag, 18 Uhr, aktuelle Nachrichten von Radio Dreieckland 102,3 MHz. Gleich die Studiotelefonnummer ist die 0761 und dann 31028. Dann erklären wir mal, was für Themen wir heute haben. Wir haben zu Anfang der Sendung Kurzmeldungen zu Wagenburgen. Und zwar wurden wohl Wagenburgen in Stuttgart die Räumung für nächste Woche angedroht. Dann gibt es noch eine weitere Kurzmeldung über Kurdistan, über die Lage dort, die neue Verschärfung der Lage und über das, was am Wochenende zu erwarten ist. Dann hoffen wir, dass es klappt, dass wir ein Telefoninterview mit Breisach führen. Dort hat sich eine Initiative gegründet, die sich dagegen wehrt, dass dort in Breisach eine Müllverbrennungsanlage gebaut wird. Da kommt, wie gesagt, ein Telefoninterview, hoffen wir. Dann ein weiterer Bericht, der eigentlich gestern hätte laufen sollen, und zwar über Blockaden. Im Zuge des Golfkrieges wurde blockiert das Kreiswehrersatzamt und jetzt schlug die Justiz zu verurteilte Blockierer und Blockiererinnen. Gestern war ein Prozess gegen zwei Menschen, die eben dort blockiert haben. Da kommt ein kurzer Bericht. Und dann haben wir noch einen Kommentar, der sich mit Polen beschäftigt. Ja, und dann haben wir die erste halbe Stunde hoffentlich gut ausgefüllt. Und dann kommt das Schwerpunktinfo am Donnerstag.
Ja, hallo, guten Tag. Zuerst mal vielleicht über die Gründe für Migration und Flucht. Dann Informationen über Frankreich, radikale Massenabschiebungen, England, Gefahr für Flüchtlinge wird stärker, Angriffe auf Flüchtlingswohnheime, Abschiebepolitiken und Abschiebepraktiken. Und dann Informationen über das Bundesinnenministerkonferenz am Dienstag in Bonn.
Dann ist das Info um 19 Uhr hoffentlich zu Ende, wenn wir nicht wieder überziehen. Jetzt kommt eine Kurzmeldung zur Wagenburg. Kommenden Montag, den 22.07., sollen beide Stuttgarter Wagenburgen geräumt werden. Die Wagenburg Wilder Süden um 8 Uhr morgens, die Wagenburg Hagelbund um 10 Uhr. Heute erhielten die Wegler und Weglerinnen das Amtsschreiben, das den Sofortvollzug der Räumung festlegt. Begründet wird die Räumung damit, dass die Wagenburgen den baurechtsamtlichen Anforderungen nicht genügen. Und außerdem mit angeblicher Sachbeschädigung und mit Hausfriedensbruch. Mehr über die Hintergründe erfahrt ihr hoffentlich morgen im Freitagsinfo.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Im Rula Bingöl, Eisel Gejik, Varutan Demirci, Hüseyin Yüse, Dedir Vagul, Sarif Özay, Kasim Ergul, Aydin Biserman, Saimus Amka, Ali Aslan und Kayit Demir.
Das sind nur einige Namen von Menschen, die verschwunden sind, in der Türkei verschwunden sind, nach dem Massaker, das letzte Woche in Diyarbakir stattfand. Es sind insgesamt 208 Namen bekannt, aber es sind bestimmt noch viel mehr Menschen, von denen die Namen nicht bekannt sind, die vom türkischen Staat verschleppt worden sind. Es handelt sich dabei um Journalisten, Intellektuelle, Abgeordnete oppositioneller Parteien. Sie wurden letzte Woche am Tag der Trauerdemonstration für den von Spezialpolizisten ermordeten Vedat Aydin verschleppt. Der Verbleib dieser mehrerer hundert Menschen ist unklar. Dass diese Menschen seit einer Woche mit unbekanntem Verbleib verschleppt worden sind, ist nur ein Anzeichen für die Verschärfung der Repression des türkischen Staates. Weitere Maßnahmen für dieses Staatsterrorismus kann ich jetzt nur andeuten. Dazu zählt die Ermordung von Defsol Guerillas, die durch ein neues Antiterrorgesetz ermöglicht wurde. Dieses neue Antiterrorgesetz legalisiert praktisch die sofortige Hinrichtung von Guerillas. Auch wenn diese sich nicht wehren, werden sie praktisch von hinten erschossen. Und in Kurdistan gab es letzte Woche das Massaker von Diyarbakir. Darüber haben wir letzte Woche schon berichtet. Damals wurde ein Trauerzug für Vedat Aydin überfallen. Minutenlang schossen Polizisten und Militärs mit Maschinengewehren in die Menge. Menschen stürzten von Klippen herunter, als sie versuchten, sich vor dem Angriff zu retten. Gleichzeitig erfolgte ein gezielter Angriff auf einen Bus, in dem Abgeordnete der oppositionellen Partei des werktätigen Volkes saßen und auch Journalisten saßen. Angriff auf den Bus im Verlauf der Demonstration, in die dann schon geschossen wurde, schildert Lissy Schmidt, Mitarbeiterin von Medico International, die in Diyarbakir wohnt, so.
Vom Bus konnten wir beobachten, wie die Polizisten die Menschenmenge vor sich hertrieben. Es wurde dabei weitergeschossen. Nach ungefähr 5 Minuten wurde der Bus direkt mit Tränengasgranaten angegriffen und die Scheiben eingeworfen, sodass wir alle den Bus verlassen mussten. Gleichzeitig hörten wir draußen den Befehl: Bringt alle im Bus um! Als wir wegen des Gases aus dem Bus drängten, erwarteten uns die SEKler mit Schlagstöcken und Gewehrkolben. Ich wurde an den Haaren zu Boden gezogen und mit Gewehrkolben geschlagen. Dabei schimpften mich die SEKs: Endlich haben wir die deutsche Hure und dir werden wir mal zeigen, hier herumzulaufen. Wir schlagen dir dein Kurdistan in die Knochen, und eine Reihe von ordinären Beschimpfungen, an die ich mich nicht mehr so genau erinnere.
Eine Wiederholung dieses eben geschilderten Massakers ist für das folgende Wochenende zu erwarten. Am Sonntag werden die Toten des letzten Massakers, nämlich wieder in Diyarbakir, beerdigt. Um diese Demonstration zu beobachten, haben türkische Menschenrechtsorganisationen beschlossen, möglichst viele Vertreter nach Diyarbakir zu schicken und auch um internationale Beobachtung gebeten. Aus Freiburg wird ebenfalls eine Frau nach Diyarbakir gehen, ist schon abgereist, und wir werden wahrscheinlich auf RDL am Sonntag, schon Sonntagabend so um 8 schon erfahren, was dieser Demonstrationszug gebracht hat. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass dieses Massaker Widerstand hervorgerufen hat. Die Demo hat sich damals mit Steinwürfen zum Beispiel gegen die Polizisten und SEKler gewehrt. Der Widerstand ging auch diese Woche mit Ladenschließungen in kurdischen Großstädten weiter. Und die Guerilla berichtet ebenfalls, dass sie ihren Widerstand ausgeweitet hat. Die ERNK, die Nationale Befreiungsfront Kurdistans, schildert die Lage folgendermaßen. Die Pläne der barbarischen türkischen Ausbeuter sind von Seiten unseres Volkes und unserer Volksbefreiungsarmee zum Scheitern gebracht worden. Während auf der einen Seite der Widerstand und die Aktion der Öffentlichkeit größere Dimensionen annimmt, steigert andererseits unsere Volksbefreiungsarmee ARGK, die ihren Einfluss in den Provinzen gefestigt hat, Aktionen in den Großstädten. Und dann folgen einige Schilderungen von Angriffen auf Armeeziele. Menschen aus der Türkei und Kurdistan schätzen also inzwischen die Lage so ein, dass sie ähnlich der ist vor dem letzten Militärputsch 1979 in der Türkei. Allerdings ein neuer Militärputsch ist angesichts der immer härteren Repression wohl gar nicht nötig.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Ja, wir haben jetzt hoffentlich am Telefon jemand, der oder die beteiligt ist an einer neuen Bürgerinitiative, die sich wehrt gegen eine Müllverbrennungsanlage, die in Breisach errichtet werden soll. Kannst du mal kurz schildern, was da in Breisach genau geplant ist?
Ja, die Befürchtung, dass in Breisach eventuell, man kann noch nicht sagen, sie ist geplant, aber eventuell eine Müllverbrennungsanlage errichtet wird, Die kommt daher, dass am 18. April dieses Jahres auf einer Veranstaltung des Abfallzweckverbandes der Landkreis ein Gutachten vorgestellt hat, in dem Breisach als besonders geeigneter Standort für eine Müllverbrennungsanlage eingestuft wird. Es waren andere Standorte in diesem Gutachten auch genannt. Und in der Zwischenzeit haben sich aber die Stadträte bzw. Gemeinderäte dieser anderen Standorte ganz vehement und eindeutig gegen eine Müllverbrennungsanlage bei ihrem Standort ausgesprochen. Hier in Breisach lief das ein bisschen anders. Da die Frage der Müllverbrennungsanlage kam zuerst gar nicht in den Gemeinderat, erst auf Drängen der SPD und der unabhängigen Liste Breisach wurde gegen die Stimmen der CDU am 9. Juli erstmalig im Gemeinderat über diese Müllverbrennungsanlage diskutiert. Der Bürgermeister und die CDU stehen auf dem Standpunkt, man könne jetzt im Augenblick gar nicht darüber sprechen, weil ja erst am 3. September der Abfallzweckverband darüber entscheidet, grundsätzlich soll im Landkreis eine Rottedeponie eingeführt werden oder soll eine Müllverbrennungsanlage her. Und erst dann käme ja die Stadt Breisach zum Zuge und dann würde ein Planfeststellungsverfahren laufen, gegen das man dann immer noch angehen könne. Insgesamt haben sich alle Parteien im Moment dagegen ausgesprochen. Sie haben gesagt, also zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Aber die Breisacher Bürger, die jetzt diese Bürgerinitiative gegründet haben, befürchten, dass das keine Ablehnung ist, die vehement genug ist, sondern dass da eine relative Bejahung dahinter steht, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht.
Mhm. Habt ihr euch kundig gemacht, was zum Beispiel so die Folgen wären von so einer Müllverbrennungsanlage?
Ja, das ist, also erstmal wird die ganz in der Nähe der Stadt Breisach hier auf in der Nähe der Kläranlage soll sie errichtet werden. Es wird ein Gebiet von 15 Hektar benötigt. Da wird sehr viel Rheinwald abgeholzt, aber das ist sind noch fast, man kann sagen, die kleineren Übel. Diese Müllverbrennungsanlage, die schleudert Dioxine und Furane in die Luft. Das sind die beiden Dinge, die erforscht und bekannt sind. Und außerdem muss befürchtet werden, dass hier eine Art Mülltourismus einsetzt, denn so eine Anlage, die 100 Millionen kostet, die soll sich natürlich dann auch rentieren. Mhm. Und die kann sich nur rentieren, wenn also wirklich aus einem weiten Umkreis der Müll hierher gekarrt wird. Wobei man auch damit rechnen muss, dass eventuell nach 92 dann vom Elsass, von Frankreich und von der Schweiz über den Rhein der Müll hierher kommt.
Mhm. Das heißt ja auch, dass andere Regionen betroffen sind, also auch Freiburg, wenn man da daran denkt, wie oft Westwind herrscht, oder?
Ja, das ist durchaus möglich. Also die Hauptwindrichtung geht eigentlich in den Kaiserstuhl hinein. Und das ist auch der Grund, warum sich die Kaiserstühler Winzer schon seit mehreren, Monaten sogar, dagegen wehren. Die haben schon sich so zusammengeschlossen und versuchen im Vorfeld, und das ist jetzt auch das, was diese Bürgerinitiative hier in Breisach will, eben im Vorfeld schon zu signalisieren, ganz vehement, wir lassen uns diese Müllverbrennungsanlage nicht vor die Tür setzen. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen zur Bürgerinitiative sagen, das waren also etwa 100 Bürger gestern, die sich da zusammengeschlossen haben, und die ist parteipolitisch unabhängig und nennt sich gegen eine Müllverbrennungsanlage in Breisach und anderswo. Und damit wollen wir sagen, dass wir also nicht sie nach Müllheim schieben wollen oder irgendjemandem anders diese Giftschleuder vor die Nase setzen wollen, sondern dass wir andere Konzepte der Müllvermeidung und der Wiederverwertung in den Vordergrund stellen wollen bei dem ganzen Müllkonzept des Landkreises. Ne?
Mhm. Gut, die ist ja jetzt gerade gegründet worden. Also ich denke, da werden wir noch weiter von euch hören.
Ja, soll ich noch schnell sagen, welche Aktionen vielleicht da geplant sind?
Ja,
falls
ganz
auch
kurz.
So aus unserer Region Leute dazuhören. Mhm. Also es gibt an den Samstagen Infostände in der Stadt. Dann soll eine Unterschriftensammlung laufen. Und man muss dazu sagen, dass alles bis zum 3. September gelaufen sein muss. Das ist sehr schwierig jetzt in der Urlaubszeit. Und wir hoffen da auf eine weite Verbreitung halt. Es sollen Transparente aus den Fenstern gehängt werden und ähnliches. Und viele Breisacher Bürger, viele Kaiserstuhler Bürger wissen noch gar nichts von diesem Geschenk, was ihnen da ins Haus steht. Und wenn man aber, wenn alle informiert sind, dann kann man sicherlich auch erwarten, dass der Protest ganz groß wird. Denn gegen Wiel hat der Kaiserstuhl sich so hervorragend gewehrt, dass wir da echt auch Hoffnung haben, dass diese Müllverbrennungsanlage nach Breisach nicht kommt.
Gut, dann wünschen wir euch viel Erfolg und danke für deinen Anruf.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Derzeit steht in Freiburg ein Teil des Widerstandes gegen den Golfkrieg vor Gericht. Es gab damals während des Golfkrieges die Blockadetage gegen den Krieg am Golf. Die erste Blockade, die stattfand, war vor dem Kreiswehrersatzamt. Frühmorgens vor der Öffnung des Kreiswehrersatzamtes fanden sich eine Reihe von ungefähr 50 bis 100 Menschen ein, um eine Sitzblockade vor dem Kreiswehrersatzamt stattfinden zu lassen. Am 30. Januar, damals wurde dann auch tatsächlich die Tiefgarage des Kreiswehrersatzamtes blockiert. Eine andere Blockade vor dem Haupteingang des Kreiswehrersatzamtes erwies sich als unmöglich, da die sehr zahlreich angerückte Polizei den Haupteingang weiträumig absperrte und nicht genug Menschen für eine Blockade vorhanden waren. Vor der Tiefgarage wurde dann auch tatsächlich effektiv blockiert,
zuerst ein Nachtwächter, der das Haus verlassen wollte, und später auch noch ein Offizier, der dort seinen Dienst antreten wollte. Vor Gericht standen gestern in Freiburg zwei der Blockierer, die die Ausfahrt des Nachtwächters für einige Zeit, ungefähr eine Viertelstunde, aufgehalten hatten. Damals wurden dann einige Leute weggetragen, an den Rand gesetzt, andere Leute der Sitzblockierer und Blockiererin wurden zur Personalienverstellung gezwungen. Ich habe Jörg interviewt, der gestern verurteilt wurde.
Wir wurden gestern verurteilt von dem Richter Berger, dem man allerdings zugutehalten muss, dass er eine sehr differenzierte Urteilsbegründung verlas. Und verurteilt wurden wir zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 20 Mark, wobei das beim Martin auf Bewährung ausgesetzt wurde, weil er nicht ausdrücklich gesagt hat, dass er sich weiter an Blockaden beteiligen wird. Und bei mir wurde das eben nicht auf Bewährung ausgesetzt, weil ich ankündigte, auch weiterhin zu blockieren.
Es gelang also auch diesmal nicht, einen Freispruch vor Gericht zu erzwingen. Bisher war ein Verfahren eingestellt worden, ohne Verurteilung. Zwei weitere Verfahren waren gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt worden und diese Woche war bereits eine weitere Blockiererin, wie auch der Martin gestern, zur Zahlung von 10 Tagessätzen verurteilt worden. Als positiv fiel bei diesem Prozess auf und wurde auch von den Angeklagten so gewertet, dass sowohl der Richter als auch der Staatsanwalt politische Aussagen über Blockaden und über den Krieg machten, sich also auf die Argumentation der Angeklagten einigermaßen einließen, versuchten, diese zu widerlegen. Der Staatsanwalt erklärte dabei seine Unzufriedenheit mit dem laxen Umgang mit Waffenexporten. Der Richter ließ auch durchblicken, dass er durchaus Sympathie hatte mit den Angeklagten und ihre Motive auch verstehen könne, teilweise sogar teilen könne. Allerdings fiel es ihm dann nicht so schwer, juristisch zu begründen, warum er trotzdem verurteilen müsse, seiner Meinung nach, denn die Angeklagten waren auch ohne Rechtsanwalt erschienen. Für diese allerdings trotzdem ein Teilerfolg, denn sie waren eben nicht damit einverstanden, dass es zu einer Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldbuße kam. Dieses Angebot nahmen sie eben nicht an, sondern bestanden darauf, dass ein Urteil gesprochen werden müsse. Martin und Jörg versuchten direkt, den Richter aufzufordern, Courage zu zeigen und sie freizusprechen. Die Hoffnung war nicht so ganz unbegründet, wie der Jörg erklärt.
Weil es gab eben auch schon Freisprüche bei derartigen Verhandlungen. Die Freisprüche wurden zwar in den weiteren in Berufungsverhandlungen wieder aufgehoben, aber es gibt durchaus Richter, die Courage besitzen, auch freizusprechen und hier nicht auf die Begriffe Verwerflichkeit und Gewalt kommen. Und die den Begriff der Gewalt, das finde ich, das kam gestern auch zur Sprache, so ein bisschen eine Vergeistigung. Und da kann man natürlich sehr, sehr stark auch Dinge auslegen und so oder so sehen. Und Gewalt wird halt von denen definiert, die leider am längeren Hebel sitzen.
Die beiden Angeklagten nahmen diesen Prozess durchaus sehr ernst. Das kam auch darin zum Ausdruck, dass Jörg da eine sehr engagierte Erklärung vor dem Gericht abgab, sich ihr aussagte, Soldaten seien Mörder. Warum hat er das gemacht, habe ich dann gefragt.
Was die Soldatengeschichte angeht, ich habe gestern von einer Streitkultur gesprochen. Ich denke, dass mir eine Auseinandersetzung über Armee und Soldaten unbedingt führen müssen. Und da muss auch erlaubt sein, eine scharfe Formulierung zu wählen. Und wenn man den Krieg, oder wenn man Resümee zieht über den Krieg am Golf, über alle anderen Kriege auch, dann zeigt sich halt, dass dort Menschen umkommen, umgebracht werden. Und da führt halt kein Weg dran vorbei. Es gibt dort Tote, ja. Und diejenigen, die töten, das sind Soldaten und das ist in meinen Augen Mord. Also sind diejenigen, die dort töten, sind Mörder.
Die Aussage, Soldaten sind Mörder, gefiel natürlich dem Staatsanwalt überhaupt nicht. Er kündigte an, über diese Aussage an andere Stellen zu berichten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dort nochmal ein weiterer Prozess folgen wird. Ja, die Prozesse gegen Blockierer und Blockiererinnen sind noch nicht beendet. Es kommt noch zu mindestens zwei weiteren Prozessen. Denn 15 Menschen hatten anfänglich einen Strafbefehl gekriegt. Davon hatten 5 schon Verfahren. 2 weitere Verfahren kommen eben noch. Ein Verfahren wurde eingestellt und bei einem Verfahren wurde die Einspruchsfrist versäumt. Es sind also noch 6 Menschen übrig, von denen auch noch nicht klar ist, ob die nach der Gerichtssommerpause auch noch Prozesstermine kriegen. Damit zu rechnen ist wahrscheinlich nicht, was wieder mal für die Willkür des juristischen Zugriffes spricht. Denn es hatten ja auch noch andere Menschen blockiert, die einfach zur Seite getragen wurden, die eben jetzt nichts zu befürchten haben. Und Willkür ist es meiner Meinung nach auch, wenn der Angeklagte, der eben eine engagierte Rede hält, der eben auch sagt, er werde auf jeden Fall weiter blockieren, eine Strafe hält, während der andere Blockierer eben noch mit einem blauen Auge davonkommt, eine Bewährung kriegt auf ein Jahr. Das heißt, wenn er in einem Jahr sich nicht in der Form strafbar macht, ist er halt davongekommen.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Wir haben heute in der Infovorschau, vielleicht haben es einige Leute gehört, eine Frage gestellt. Und zwar, die Frage war, wer hat folgende Aussagen gemacht? Ich zitiere jetzt mal. Das Leben ist klüger als jede Theorie. Ein von oben aufgezwungenes Schema geht im Allgemeinen daneben. Wir kehren zu den natürlichen Tendenzen zurück. Das heißt, jeder Mensch rafft zusammen, jeder will am meisten, am besten. Wir zwingen keine Programme von oben auf. Das Leben selbst soll sie schaffen. Das Leben irrt sich nie. Das ist meine Devise. Wenn wir uns jetzt nicht an die Arbeit machen, droht uns der Bürgerkrieg und eine große, sinnlose Revolution. Die Aussagen kommen von einem Nobelpreisträger. Ein weiterer Tipp, wenn ihr es rauskriegen wollt, der Mensch ist heute Staatspräsident. Nun, jetzt habt ihr es sich herausbekommen. Lech Wałęsa hat diese Aussagen gemacht. Aha, denkt sich der oder die Linke. Was für ein Tölpel. Und ergänzt vielleicht, was Wałęsa sonst noch unsympathisch macht. Sein stockkatholisches Gehabe, seine antisemitischen Äußerungen, seine Begeisterung für die sogenannte Marktwirtschaft. Auch sein immer autoritärer werdender Regierungsstil. Vielleicht empört sich der oder die Linke auch über die harte Austeritätspolitik mit drastischen Folgen. Verarmung der polnischen Unter- und Arbeiterklasse, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das Leben irrt sich nie. Das ist meine Devise. Dieser Satz kommt von 1989 und jetzt veröffentlicht ihn die Zeit, heute 1991. Der Satz wurde ebenfalls veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau unter der Rubrik Aufgespießt. Dort werden also besonders lächerliche Aussagen immer abgehandelt. Und die Zeit, was haben die sich wohl dabei gedacht? Sicherlich haben auch ihre Schreiberlinge Wałęsas Gerede feixend und schadenfroh in die Tasten getippt. Die Veröffentlichung muss daher eigentlich ganz anders begriffen werden, als spontan einem einfällt. Hier werden nämlich antipolnische Vorurteile bedient. Der Pole als bauernschlauer Tölpel, als fauler Schmarotzer, als rachsüchtiger Kriegsgewinnler. Dies sind wirklich weit verbreitete Ressentiments gegen Polen. Dass die Zeit sowas jetzt veröffentlicht und ich denke gezielt veröffentlicht, um eben Wałęsa und die Polen allgemein lächerlich zu machen, lässt Übles erwarten. Übles ist auch zu erwarten hinsichtlich des neuen Geredes von der deutschen Minderheit. Ständig erscheinen Artikel darüber, wie wohl die deutsche Minderheit, sogenannte deutsche Minderheit in Polen, sich jetzt aufmacht, ihr Coming-out erlebt.
Übles ist eigentlich auch zu erwarten hinsichtlich der Wirtschaftshilfe für Polen. Polen anfänglich vor einigen Jahren noch Zielpunkt der bürgerlichen Medien, eben mit der Forderung, dort möglichst zu helfen, den Polen zu helfen, ist in letzter Zeit außerhalb deren Sichtweite. Jetzt wird eben gefordert, der Sowjetunion zu helfen. Polen bleibt links liegen. Eigentlich müsste es auch ein Grund sein, sich näher mit der IWF-Politik gegen Polen zu beschäftigen. Mit dem Mechanismus des Aushungerns, mit der internationalen Erniedrigung einer Arbeiterklasse, die immerhin Ende der 70er Jahre bemerkenswerte Kämpfe geführt hat, oder nicht? Die Nachkriegszeit scheint vorbei zu sein. Polen wird ausgehungert, nicht überfallen. Zum Schluss nochmal ein Zitat von Wałęsa, das mir eigentlich damals ganz gut gefallen hat, das allerdings auch demonstriert, welche Schizophrenie dieser Mensch empfinden muss oder haben muss. Wenn Deutschland noch einmal Europa stabilisiert, dann wird Deutschland nicht mehr geteilt, sondern von der Landkarte gefegt werden. Ost und West haben die notwendige Technik, um dieses Verdikt auch vollstrecken zu können. Wenn Deutschland wieder anfängt, bleibt keine andere Lösung.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Und jetzt zu unserer Abschiebungskampagne-Thema. Zuerst mal vielleicht ein paar Meldungen über die Beamtenkonferenz der Innenminister in Bonn am Dienstag. Was hat die Beamtenkonferenz der Innenminister in Bonn am letzten Dienstag ausgeheckt? Aufgrund von unterschiedlichen Protesten gegen die Abschiebepolitik der Innenministerkonferenz der Länder von Anfang Mai 1991 traf sich am letzten Dienstag erneut ein Gremium, um zu beraten. Im Mai war die wesentliche Regelung so beschlossen worden, für die überwiegenden hier geduldeten Flüchtlinge sollte eine Grenze ab Dezember 85 sein. Bis dahin mussten sie in die BRD eingereist sein. Wären sie später eingereist und hätten einen Asylantrag gestellt, der abgelehnt worden wäre, hätten sie mit der Ausweisung rechnen müssen. Nun ist diese Grenze verschoben worden, wiederum für die überwiegende Anzahl der Betroffenen. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, heißt es jetzt wie folgt. Für Tamilen, für Libanesinnen, Menschen aus dem Iran, Palästinenserinnen aus dem Libanon und kurdische Menschen aus dem Libanon soll ein genereller Schutz bestehen, wenn sie vor Ende 1988 eingereist sind. Das heißt, seit Dienstagabend müssen einige der hier lebenden de facto Flüchtlinge für 5 Monate nicht fürchten, demnächst abgeschoben zu werden. Das ganze Theater fängt am Weihnachten wieder an. Wiederum Christen, Jeziden aus der Türkei, für sie gilt Stichtag wie zuvor Dezember 1989, zu dem sie eingereist sein müssen. Eine Duldungsverlängerung gilt für Afghanen und Tamilen, wenn sie bis nach dem Stichtag eingereist sind. Diese Verlängerung gilt bis Dezember 91. Die scheint auch zu gelten für Kurden aus dem Irak, sofern die Abschiebung über Bagdad erfolgen sollte. Für Flüchtlinge aus Jugoslawien gibt es keinen generellen Abschiebestopp. Ein Gruppenschutz für Flüchtlinge aus dem Libanon, dem Sudan und einige andere Gruppen wird nicht gewährt, sofern die Einreise nach dem Stichtag erfolgt ist. Das alles ist recht kompliziert. Es heißt im Wesentlichen Folgendes. Die von der Abschiebung bislang bedrohten Flüchtlinge werden noch einmal gespalten in jene, die nun zufällig vor Dezember 88 gekommen sind. Flüchtlinge, die danach gekommen sind, müssen nunmehr mit der praktischen Abschiebung rechnen. Eine weitere Spaltung der Flüchtlinge nach unterschiedlichen Einreisetagen erfolgt. Eine weitere Willkür ist damit gegeben. Denn welche Begründung für diesen Stichtag vorhanden ist, ist nicht offensichtlich. Die Vereinigung Pro Asyl ist deshalb auch unter der Kritikfraktion zu finden. Sie fordern nach wie vor einen generellen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Krisengebieten. Denn dieser Punkt ist nach wie vor nicht geändert. Dass die BRD willkürlich entscheidet, wo ein Krisen- oder Kriegsgebiet ist und wo nicht, beziehungsweise die Tendenz ist erkennbar, dass keine Krisengebiete mehr bestehen. Innenminister Schnorr aus Nordrhein-Westfalen meinte wohl, im Leben müsse man immer mit der Hälfte zufrieden sein. Ein netter Trost für diejenigen, die dann abgeschoben werden und möglicherweise nie wieder auftauchen. Frankreich, radikale Massenabschiebungen, Kirchenbesetzung in Paris. Im April dieses Jahres besetzten etwa 100 Flüchtlinge in Paris eine Kirche, um endlich einen Schutz vor der Abschiebung zu erhalten. 53 traten Ende Juni in den Hungerstreik, um die französische Regierung auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Anfang Juli beschloss die französische Regierung, allen Flüchtlingen einen Aufenthaltsstatus zu gewähren, die vor dem 1.1.89 einen Antrag auf Asyl gestellt hatten und sich beruflich eingliedern konnten. Doch diese Seite trügt. Sie geht über die radikalere Seite der Maßnahmen hinweg, die ebenfalls beschlossen worden sind. Etwa 80% der Menschen aus Fluchtländern werden nämlich diesen Kriterien nicht gerecht. Tatsächlich findet ein Krieg gegen die heimliche Einwanderung statt. So formuliert es Regierungssprecher Jacques Lang. Grenzen zu kontrollieren, Kontrollen dicht, auch innerhalb des Landes, die Vergabe von Visa, um nach Frankreich einzureisen, werden schon in den Konsulaten verschärft. Auch Transitvisa gibt es nicht mehr so einfach. Besuche werden damit auch erschwert. Bürgermeister der Städte und Gemeinde erhalten das Recht, die Wohnverhältnisse der Gastgeber zu überprüfen. Und Arbeit für Flüchtlinge soll es auch nicht mehr geben. Obwohl erst kürzlich eine Beratungskommission sich dafür einsetzte, denn andernfalls werde es vermehrt Schwarzarbeit geben oder die Flüchtlinge in Armut stürzen. England. Gefahr für Flüchtlinge wird stärker. Ein vielfaches Beispiel vielleicht. Ein Mensch aus Zaire kommt nach London, beantragt Asyl. Die Behörden glauben den Argumenten nicht. Zwar hatte ein Gericht verfügt, die Abschiebung auszusetzen, da dem Mann Gelegenheit gegeben werden soll, Beweise für seine Verfolgung vorzulegen. Aber die Abschiebebehörden schieben trotzdem ab. Nun ist er in Zaire verschwunden. 30.000 Asylsuchende kamen 1990 nach England. Eine vergleichsweise geringe Zahl. Trotzdem gehen Umfragen zufolge viele Briten davon aus, dass eine ungeheure hohe Zahl von Flüchtlingen in England ist. Dies kommt allein aus Propagandameldungen zustande. Die Menschen mögen glauben, dass sie überflutet werden. Eine gute Grundlage für die Regierung, nun verstärkt den Grund für die soziale Misere auf die ausländischen Menschen abzuschieben. Fluggesellschaften sollen Strafe zahlen, wenn sie überprüft Passagiere nach England mitnehmen. Fingerabdrücke sollen genommen werden, damit die Behörden nicht mehr getäuscht werden können. Unbegründete Asylbegehren sollen sofort aussortiert werden. Einen sogenannten Ombudsmann der britischen Regierung soll über die Asylverfahren wachen, natürlich im Interesse der britischen Regierung. Eine Anwältin in London hat gesagt, wir werden nicht einmal von Ihnen hören. Unbemittelte Flüchtlinge, die sich keinen Anwalt leisten können, bleiben den Einwanderungsbehörden ausgeliefert. Angriffe auf Flüchtlingswohnheime. Offensichtlich übersehen werden in diesen Tagen die Meldungen von weiteren Angriffen auf Flüchtlingswohnheime, diesmal Magdeburg. Dort haben 50 Faschos am Dienstagabend ein Wohnheim für Flüchtlinge überfallen. Schreckschusspistolen wurden abgefeuert, Fensterscheiben eingeschlagen, Heimbewohnerinnen verprügelt. Ein Mensch musste mit einer Bauchverletzung in eine Klinik eingewiesen werden. Die Skinheads konnten unerkannt flüchten. Oh. Paragraph 77 Absatz 2 Ausländergesetz. Personenbezogene Daten, die von einem Arzt einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermittelt werden, wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet. So ein Beispiel aus dem neuen Ausländergesetz. Eine Ausweisung kann aus vielen verschiedenen Gründen erfolgen. A. Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. B. Gewaltanwendung zur Verfolgung politischer Ziele. C. Verstoß gegen Rechtsvorschriften. D. Verdacht auf Geschlechtskrankheiten, die auf den Kassenabrechnungsschein erkenntlich sein können. Und bei böswilliger Interpretation den Verdacht aufkommen lassen. Jemand gebe zum Beispiel der Prostitution nach. E. Drogenabhängigkeit kann zur Ausweisung führen. F. Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, langfristige Obdachlosigkeit. G. Inanspruchnahme von Sozial- oder Jugendhilfe. H. Bei Scheidungen können geschiedene Ehefrauen ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Eine Gruppe aus Berlin hat deshalb ein Flugblatt herausgegeben, wonach Arzt und Ärztin aufgefordert werden, insbesondere bei ihren Angaben, die Meldepflicht von Krankheiten betreffend, darauf zu achten, dass damit nicht die Aufenthaltsmöglichkeiten von Ausländerinnen beeinträchtigt werden. Ein Auszug aus diesem Flugblatt. Wichtig ist immer, darauf zu achten, welche Beschreibungen, Diagnosen, Meldungen von Arbeitsunfällen etc. auf Formularen auftauchen, die nach außen weitergegeben werden, wie Krankschreibungen, Krankenscheine, Unfallberichte und ähnliches. Es müssen nicht alle Details aufgeführt werden, die die Überwachungsbürokratie so sehr interessieren könnten. Vorsicht bei der Zusammenarbeit mit Sozialämtern und anderen, obwohl sich viele Sachbearbeiterinnen weigern, bei diesen Regelungen mitzumachen, können wir uns nicht darauf verlassen. Im Zweifelsfall vorher zusammen mit der Betroffenen bei Beratungsstellen abklären, ob sich durch eine beabsichtigte Maßnahme, Antrag etc. Probleme ergeben können.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Telefon haben wir jetzt eine Rechtsanwältin, Ulla Mehls aus Karlsruhe. Sie ist unter anderem bei Amnesty International tätig und arbeitet auch im Karlsruher Flüchtlingsrat mit. Es geht um die zentrale Anlaufstelle in Karlsruhe. Und dort, da sind dir einige sehr merkwürdige Praktiken aufgefallen. Kannst du es vielleicht etwas schildern?
Ja, bei der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Karlsruhe handelt es sich mehr oder minder mittlerweile um einen rechtsfreien Raum. Das fängt damit an, dass Asylbewerber, die in die ZAST, so heißt nämlich die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in der Kurzform, hinein wollen, um dort einen Asylantrag zu stellen, gar nicht hineingelassen werden. Der Pförtner lässt sie einfach nicht ins Gebäude rein. Es geht weiter damit, dass wenn sie es dann trotzdem geschafft haben, vielleicht irgendwie hereinzukommen, notfalls mit einem anwaltlichen Schreiben, dass sie dann ihren Asylantrag nicht stellen dürfen. Sie werden einfach zurückgeschickt, obwohl jeder Asylbewerber und jede Asylbewerberin das Recht hat, ihr Begehren anzubringen und dann eben den ordnungsgemäßen, verfahrensmäßigen Ablauf in Anspruch zu nehmen. Weiterhin haben wir mehrfach die Praxis beobachtet, dass Anträge, Asylanträge, einfach gar nicht als solche gewertet wurden. Dass man gesagt hat, das ist ja gar kein Asylantrag und die betreffenden Asylbewerber sind dann einfach unter irgendeinem Vorwand wiederum zur Ausländerbehörde bestellt worden und die Polizei wartete schon auf sie ab ins Flugzeug. Einen solchen Fall habe ich selber jetzt in meiner Kanzlei gehabt. Ich habe versucht, über gerichtliche Eilanordnung die Abschiebung zu stoppen. Das Gericht war der Auffassung, es handelt sich hier um einen Asylantrag, die Abschiebung ist rechtswidrig, aber es war nicht mehr möglich, sie zu stoppen. Hm.
Würdest du so weit gehen zu sagen, dass es zwar eine rechtliche Ebene gibt, aber die faktische Ebene für die Flüchtlinge von den jeweiligen Behörden festgelegt wird und durchgesetzt wird?
Ja, so würde ich das sehen. Es geschehen hier, das lässt sich mittlerweile nicht mehr leugnen, da gibt es genug Zeugenaussagen, ganz grobe Rechtsverletzungen, also die eben auch als verfassungswidrig gewertet werden können. Und es entsteht der Verdacht, dass hier hintenrum eine asyl- und menschenfeindliche Politik durchgesetzt wird, für die es eben politisch noch keine Mehrheiten gibt und hoffentlich auch nicht geben wird.
Kannst du kurz etwas noch zu eurer Arbeit in diesem Zusammenhang sagen?
Ja, wir versuchen zunächst einmal diese rechtswidrigen Praktiken offenzulegen. Der Karlsruher Flüchtlingsrat hat einen Karlsruher Appell entworfen, wo wir diese Praktiken anprangern und appellieren an den Innenminister Dietmar Schlee, diese repressive Asylpolitik zu unterbinden, menschenwürdige Behandlungen einzuführen und eben dem Grundrecht auf Asyl auch Durchsetzung zu verschaffen. Mhm. Mehrere Organisationen haben sich diesem Appell schon angeschlossen, viele Freundeskreise, Flüchtlingsräte, Amnesty International und jetzt auch der DGB. Und wir möchten alle Organisationen auffordern, sich ebenfalls anzuschließen und alle Radiohörerinnen und Hörer diesen Appell zu unterschreiben.
Ich danke dir sehr kurz, sehr herzlich für das kurze Telefoninterview. Ich denke, wir werden auch noch voneinander hören. Schönen Dank. Tschüss.
Bitte. Tschüss.
Zu Abschiebepraktiken. Nach Informationen, die wir in den letzten Wochen zusammengetragen haben, sind folgende Abschiebepraktiken bekannt, beziehungsweise können in den nächsten Wochen erfolgen. In Lörrach ist eine libanesische Familie, die 1985 eingereist war, möglicherweise von der Abschiebung betroffen. Die Akten sind bereits von der zentralen Abschiebestelle in Karlsruhe angefordert worden. Dies ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass direkte Gefahr für die Flüchtlinge besteht. Nach Auskunft aus den baden-württembergischen, Innenministerium, werde es keine Abschiebung nach Jugoslawien geben, solange es dort Kriegssituation besteht. Ob diese Meldung allerdings eine Sicherheit vorläufig darstellt, muss wohl gefragt werden. In Marsch-Holzhausen ist vor etwa 30 Tagen eine weitere Familie der Roma nach Jugoslawien abgeschoben worden. Damit ist aus der südwadischen Region in den letzten Wochen die dritte Familie ausgeschafft worden. In Emmendingen und in Goddenheim waren bereits zuvor Flüchtlinge der Roma abgeschoben worden. In Singen sind drei Iraner und eine libanesische Großfamilie von der Abschiebung gefährdet. Auch dies ist allerdings eine Information, die vor dem neuen Entscheid aus Bonn bekannt geworden ist. In der Regel heißt ein offizieller Entscheid nicht, dass die Behörden sich dran halten. Es gibt zwei Punkte, die jeweils misstrauisch werden lassen sollten. Die Behörden kennen selbst nicht die neuesten rechtlichen Bestimmungen. Die Behörden rechnen damit, dass die Flüchtlinge über ihre rechtliche Situation nicht Bescheid wissen oder können. Wie der Landkreis Emmendingen es zum Beispiel zukünftig mit den Abschiebungen halten will, ist noch nicht bekannt. Sie sind häufig schnell in den Maßnahmen, die die Abschiebungen einleiten. Für Freiburg hat sich vorübergehend Folgendes ergeben. Flüchtlinge sind zurzeit nicht mehr in der Wenzinger Schule untergebracht, auch nicht in der Mai-Bellingshausen-Halle. Stattdessen wird aber in der Rehlingsstraße ein neues Barackenhaus gebaut und die Unterbringung auf dem Flughafengelände läuft ebenfalls dann an.
Ihr hört das historische Tagesinfo vom 18. Juli 1991.
Ja, die Zeit ist fast um und wir hatten mit dem Telefonat aus Karlsruhe nicht mehr gerechnet. Deswegen werden wir ein bisschen überziehen müssen und die Leute von Internationalismus kommen vielleicht 5 Minuten später dran. Aber zuerst als letzte Meldung über die Abschiebungskampagne. Nicht vergessen, dass am Samstag, übermorgen, um 11 Uhr vor dem Rathausplatz, am Rathausplatz, findet eine Kundgebung statt, um die generelle Abschiebestopp zu verlangen. Also nicht vergessen, am Samstag um 11 Uhr am Rathausplatz.
Machen wir gleich weiter mit Veranstaltungshinweisen. Ich wollte aber, bevor weitere Veranstaltungen kommen, noch auf eine Kontonummer hinweisen. Und zwar, das war vorhin vergessen worden, beim Bericht über die Blockade gibt es ein Solidaritätskonto, um halt die Verurteilung finanziell etwas abfangen zu können. Da sage ich jetzt mal die Kontonummer durch, wenn sich Leute da noch beteiligen wollen, vielleicht finanziell etwas zuschießen wollen. Das ist das Konto von der Astrid Wallrabenstein und die Kontonummer ist die 175 920 2. Das ist bei der Stadtsparkasse Freiburg und jetzt noch die Bankleitzahl 680 501 01. 680 501 01. Stichwort Prozesskostenunterstützung. Können auch Leute nochmal gleich anrufen, wenn sie es nochmal genauer haben wollen, wenn sie es jetzt nicht mitschreiben konnten. Veranstaltungen haben wir noch einen Termin in der Volkshochschule, Rottengring 12. Heute um 20 Uhr das Teatro Latinoamericano. Das führt ein Stück einer chilenischen Autorin auf. Und es behandelt eine in Südchile überlieferte Legende. Tradition, Aberglaube und eine strenge Moral treffen aufeinander. Mehr weiß ich darüber nicht. Gut, es ist ein Veranstaltungshinweis. Dann gibt's etwas weiteres. Und zwar am Samstag soll in Köln eine Kundgebung stattfinden. Am Knast in Köln-Ossendorf. Das ist der Knast eben, wo jetzt die politischen Gefangenen verlegt worden sind, damit sie eben diese Kundgebung nicht mitkriegen. Soweit ich weiß, wird die Kundgebung trotzdem stattfinden. Die findet halt um 14 Uhr in Köln statt, in Köln-Ossendorf. Ja, die steht halt unter dem Motto, leben wollen heißt die Isolation zu durchbrechen. Vielleicht wird es morgen nochmal genauer angekündigt. Gut, dann noch eine Veranstaltung. Das fällt mir... Ja, und zwar heute Abend findet eine Fete statt, ein Konzert von Back to the Planet am kleinen Opfinger Baggersee. Die spielen Reggae-Musik. Gut, das ist eigentlich nicht so ein infotypischer